ich ein bisschen lauter. Das ist kein Problem. Ich habe früher Straßenpredigten gehalten. Ja, Sie haben gerade so einen kleinen Einblick bekommen in das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte. Meine Arbeit als Öffentlichkeitsreferent in deutschen Gemeinden für die Mission Ohne Grenzen. Können wir die PowerPoint-Präsentation sehen? Genau. Mission Ohne Grenzen ist ein christliches Hilfswerk. Immer wenn ich den Arm hochhebe, dann kannst du nochmal weiterschalten. Genau, also nächste Folie. Und wir sind überwiegend in Osteuropa tätig. Also das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen gerade. Die Verhältnisse, die dort sind, das hängt damit zusammen, dass wir als Mission die Erfahrung gemacht haben, dass Anfang der 60er Jahre eine Konferenz war. Und die war im Westen. Und das war ein Pastor aus dem Eisernen Vorhang, wie man heute so schön sagt. Und er hat erzählt, dass er gar keine richtigen Bibeln hat, sondern oft nur, dass die Gemeinden so die Bibeln dann auseinandergeteilt haben und dann, was ich, die eine Gemeinde hat das Lukas-Evangelium gehabt, die andere ist Markus und dann wieder. Und wir haben gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? Ruhig weiterschalten. Und da haben wir gesagt, also wir müssen dort helfen. Dort ist eine große geistliche Not. Und es ist dann so gewesen, dass Mission Ohne Grenzen hat sich damals gegründet. Wir haben über viele Jahre Bibeln geschmuggelt, zum Beispiel in LKWs oder in Booten, die dann quasi, wo die Bibeln so in Plastiktütchen waren, wie man so Frischhaltefolien, die Hausfrauen kennen das, dann eingewickelt und dann so über Bord geworfen. Die sind dann an Land geschwemmt worden. So war das damals. Zum Beispiel Albanien, ne? War ja streng verboten, dort Missionsarbeit zu machen. Und so ist das gekommen, dass wir quasi diese Arbeit gemacht haben. Dann, als der Eiserne Vorhang gefallen ist, als die Wende kam, auch in Deutschland, konnten wir natürlich rüber und haben uns angeschaut, was ist damals eigentlich entstanden. Und das war unglaublich viel. Also wer denkt, dass das Wort Gottes, die Bibel, keine Kraft hatte, irrt sich. Das ist Wahnsinn, was da für eine Power hintersteckt. Und viele Gemeinden sind dort entstanden, auch viele traditionelle Kirchengemeinden, auch zum Beispiel in Moldawien oder Moldau, wie es heute heißt, das sind ja orthodoxe Gemeinden, die haben einen ganz neuen Zugang zum Evangelium bekommen, weil die das erste Mal richtig Bibeln hatten, seit vielen Jahrzehnten. Wir sind heute so, dass wir als Missionsgesellschaft, in diesen Ländern tätig sind. Und wir versuchen zwei Dinge. Einmal das Wort Gottes auszubreiten, also zu evangelisieren. Und wir möchten den Kreislauf der Armut durchbrechen. Denn das ist sehr, sehr bitter. Da komme ich noch drauf. Im Moment sind wir tätig so in Bosnien-Herzegowina, da nicht mehr ganz so viel. Albanien noch sehr stark. Bulgarien, in Rumänien, in Moldawien oder Moldau, wie es eigentlich offiziell heißt, ganz stark. Und in der Ukraine, wir haben es vor kurzem wieder etwas in die Ukraine geschickt. Und man merkt schon, das sind in Europa die ärmsten Länder der Armen. Und wie arm, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich komme gerade relativ frisch vom Führungskräftekongress in Berlin. Das waren gut 2200 Führungskräfte aus dem Bereich der Wirtschaft, die im christlichen Bereich angesiedelt sind. Es waren viele tolle Referate und wir als Mission Ohne Grenzen waren einer von vielen Ausstellern dort. Und wir haben dann auch diskutiert mit Leuten, haben gesagt, ist das nicht auch in Deutschland Armut? Ja, klar, relative Armut. Also ich bin ja im Vorstand von einem Bayreuther Projekt, Christen schaffen Wohnungen, und wir unterstützen da die Arbeit der Stadtmission. Und die kümmern sich um Menschen, die in Deutschland arm sind. Menschen, denen die Wohnung vielleicht weggenommen wird, die Schwierigkeiten haben, Strom oder Wasser zu zahlen, aus verschiedensten Gründen. Wir haben sogar im Winter eine Wärmestube da gehabt, dass die Leute sich aufwärmen konnten, weil sie teilweise nicht das Geld hatten zu heizen. Wir haben Nahrungsmittelpakete verteilt, als während der Corona-Zeit die Tafel geschlossen hatte. Und auch jetzt ist es so, dass praktisch alle zwei Tage Mittagessen kostenlos ausgegeben werden können. Also es gibt Armut auch in Deutschland, klar. Aber verglichen mit den existenziellen Sorgen, die die Menschen zum Beispiel in Moldau haben, ist das kein Vergleich. Da sind wir reich. Da sind wir alle reich. Vielleicht fällt uns das natürlich in einer reichen Gesellschaft mehr auf, wenn jemand weniger hat. Und vielleicht ist es nicht ganz so drückend, wenn alle wenig haben. Aber trotzdem bleibt Armut Armut. Und die Armut ist oft ein Kreislauf, der die Menschen quasi demoralisiert, der sie über Generationen in diesem Kreislauf hält. Einmal weiter, genau. Mission ohne Grenzen ist ein Netzwerk aus im Moment 12 Ländern, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen dieses Problem angehen. In jedem Land gibt es so einen Verein. Unser Verein für Deutschland ist in Marburg angesiedelt. Und wir entsenden keine Missionare in die Länder. Das muss man dazu sagen. Wir haben ganz bewusst uns entschieden dafür, dass wir die Gemeinden vor Ort, von denen wir sehen, dass sie evangelisieren, dass sie diakonisch tätig sind, dass wir die in ihren Projekten unterstützen. Also die Gemeinden, die vielleicht vor Ort sogar am besten wissen, was sie brauchen, dass wir denen helfen, ihre Projekte durchzuführen, Menschen zu erreichen. Und dabei erleben wir ganz, ganz tolle Dinge. Unsere Vision, noch ein Stück weiter. Unsere Vision ist, dass wir Menschen für Christus erreichen so und dass über die Generation ein verändertes Leben ist. Also wir haben ja gemerkt, dass im Ostblock nach so vielen Jahren des Kommunismus auch sehr viel zusammengebrochen ist. Das haben wir in Deutschland übrigens auch gesehen. Ich habe nach der Wende eine Zeit lang als Pioniermissionar in den neuen Bundesländern gearbeitet und es war unglaublich tiefgehend die Erfahrung, dass die Familienstrukturen zum Beispiel zerstört waren. Dass der Staat, der hat ja alles übernommen, der hat die Familien auseinandergerissen und wir hatten ganz viel Alleinerziehende, übrigens ganz viel alleinerziehende Väter. Es gab auch diese Kombination Großvater, Großmutter und also diese Mehrgenerationen gab es fast nicht mehr. Und unglaubliche Arbeitslosigkeit und die Kirchlichkeit, die wir in der ehemaligen DDR hatten, war oft mehr so eine Art Abneigung gegen den Staat, aber nicht unbedingt eine tiefe Hinkehr zu Gott. Das haben die Kirchen dann übrigens auch gemerkt nach der Wende. Vor der Wende waren sie oft sehr voll, nach der Wende waren sie oft sehr leer. Und das hat die Geschwister dort oft auch sehr demoralisiert und sehr traurig gemacht. Das hat man gemerkt. Und das zieht ja bis heute seine Kreise. Das merken wir heute noch, den Unterschied, den man spürt, wenn man in die neuen Bundesländer kommt. Teilweise ist ein erweckliches Leben, teilweise ist ein Aufbruch, teilweise entsteht da ganz neue Sachen und teilweise ist es auch so, dass man den Eindruck hat, dass es wie ein Fluch über dem Land, über Generationen verteilt und es geht noch nicht weiter. Und wir stehen noch sehr, sehr gut da. Materiell vor allen Dingen. In den Ländern, die ich gerade gezeigt habe, sieht das ganz anders aus. Was wollen wir? Wir möchten, dass Menschen Hoffnung bekommen. Einfach weiterschalten, genau. Dass Familien aus Armut befreit werden. Denn wenn Menschen sich nur sorgen darum, wie kriege ich den Kühlschrank voll? Ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns in solchen Situationen schon mal war. Ich meine, das kann ja mal vorkommen, auch bei uns. Dann, also ich war viele Jahre selbstständig, habe auch übrigens in meinen Gemeinden mit Selbstständigen gearbeitet. Da ist das so, wenn man selbstständig ist, kann es durchaus sein, dass man zwar ein riesengroßes Auto fährt, aber nicht weiß, wie man seine Kinder satt kriegt, weil der Kühlschrank leer ist. Denn man muss sein Geld jeden Tag neu verdienen und wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Wenn der Staat gerade eine Veränderung gemacht hat, dann war es das. Aber hier ist es noch wesentlich mehr. Also dass Menschen wieder frei atmen können, sagen können, Mensch, ich brauche mich jetzt nicht um die existenziellsten Sachen zu sorgen. Das ist uns ganz wichtig. Und wir erleben, dass das in den Gemeinden vor Ort eine ganz große Ausstrahlung hat. Gemeinden, die diakonisch helfen, die erleben, dass die Menschen plötzlich geöffnet sind. Weil, wie ist es in unserem Land? Da sagen die oft, naja, Christ sein, das ist ja einfach oder so. Aber was bedeutet das? Ihr habt ja nur Worte. Aber dort ist es so, die Menschen in unseren Gemeinden, die sind ja selbst arm. Die sind bitterarm. Und jetzt durch die Flüchtlingskrise in der Ukraine sind sie noch ärmer. Und die Armen der Armen helfen dort anderen Leuten, anderen Armen, anderen Geflüchteten. Ich mache mal so ein Beispiel, das komme ich später nochmal drauf. Moldau ist ein Land mit, die UN sagt, etwa 2,5 Millionen registrierten Einwohnern. Die haben selbst übrigens einen Bürgerkrieg. Da gibt es abgespaltete Provinzen, Transnistrien mit einer russischen Garnison. Und gerade im Moment ist es so, dass die Regierung dort einen Putschversuch befürchtet hat. Also 2,5 Millionen, die am untersten Ende der Armutsskala sind in Europa. Und jetzt raten Sie mal, wie viele ukrainische Flüchtlinge die aufgenommen haben. Was meinen Sie? Ja, das wäre schon, ja.
500.000,
ja, das ist eine Zahl. Das war so die ersten 3 Monate.
1 Million?
Ja, inzwischen über 1 Million. Man kann das nicht so ganz genau registrieren, weil die Menschen, die hier nach Deutschland fliehen aus der Ukraine, sind in der Regel Menschen, denen es verglichen mit der sonstigen Bevölkerung etwas besser ging. Die haben Autos, sonst hätten sie nicht herkommen können. Die konnten sich eine Zugfahrkarte, vielleicht sogar Flugreise nicht mehr, aber die konnten das zumindest das finanzieren, hierher zu kommen. Die Menschen, die in Moldau sind, die sind mit dem Handkarren gekommen. Wie manche unserer Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten geflüchtet. Das sind Menschen, die haben vielleicht noch gerade eine Busfahrkarte sich leisten können oder deren Zugfahrkarte reichte nur bis kurz über die Grenze. Und wir hatten ganz große Probleme, dass diese Menschen im Winter überhaupt überleben können. Weil wir haben das erlebt, dass da Menschen in aus Plastikplanen zusammengetackerten Zelten gewohnt haben, Mütter mit ihren Kindern. Das war eine ganz große Sache und ist immer noch eine große Herausforderung. Und wenn jetzt die Gemeinden hier helfen, da geben, obwohl sie selbst so wenig haben, dann hat das eine unglaubliche, auch geistige Wirkung. Das macht das Evangelium sehr, sehr plausibel und sehr glaubwürdig. Und wir erleben, also der Baptistenbund in der Ukraine ist sehr stark gewachsen. Ich glaube, inzwischen ist er doppelt so groß wie unserer hier. Und das ist ja kein baptistisches Kernland, die Ukraine. Ne? Da gibt es ja andere Traditionen auch. Und auch in Moldau erleben wir das, also, dass die Menschen mehr in die Gemeinden strömen, nicht nur, weil sie da was bekommen, sondern sie erleben auch, dass Menschen sich hinwenden zu Gott, weil sie die Liebe Gottes erfahren haben durch Menschen. No, können weitergehen. Eine der ganz großen Probleme in Osteuropa, Arbeitslosigkeit, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Das nächste, einfach weiterschalten. Die zerrütteten Familien, keine Bildung, Armut. Wenn keine Bildung da ist, das sehen wir auch in Deutschland, wenn man in einer bildungsfernen Familie aufwächst, dann kommt man gar nicht auf den Gedanken zu lernen. Dann wird man weder Handwerker, noch geht man aufs Gymnasium. Sondern die Leute werden gelernte Hartz-IVler oder Bürgergeldempfänger, wie es heute heißt. Das sollte aber eigentlich nur eine Unterstützung sein, eine Hilfeleistung für Notsituationen. Auch in Deutschland ist das für viele inzwischen über 1 bis 2 Generationen das typische Erleben. In Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Moldau und in den ärmeren Schichten der Ukraine ist das normal, weil die Kinder keinen Zugang zur Bildung haben. Da fehlt es an Schulbüchern, an Schulranzen, an Hausaufgabenbetreuung, an allen möglichen. Da helfen unsere Gemeinden. Weiter? Auch ganz, ganz enorm, kein Wasser, kein Strom, keine Kanalisation, kein Feuerholz. Das war in diesem Winter so gravierend. Und wenn man sich anschaut, eins weiter. Sie kennen ja die Diskussion in Deutschland im Moment. Ne? Wir wollen das Klima schützen, das ist toll, das ist gut. Wir wollen unsere Häuser sanieren, alle mit Wärmepumpen. Schauen sich die Häuser dort an. Die haben ganz andere Probleme. Die haben ein Problem, dass da überhaupt ein Dach ist, dass da überhaupt eine Stromleitung ist, dass überhaupt eine Toilette da ist. Klar, es gibt auch in all diesen Ländern reiche Leute, keine Frage. Aber grundsätzlich sind die Menschen dort viel, viel ärmer. Eine unserer Zielgebiete als Mission ist, dass wir versuchen, das ein bisschen zu helfen. Darum sammeln wir Spenden. Gehen wir mal weiter. Die nächsten 2 Folien am besten, genau. Nochmal? Ja. Was machen wir mit Spenden, die wir bekommen? Das ist ja auch immer wichtig. Sie merken schon, ich habe hier kein großes Material auch draußen. Ist ein bisschen ärmlich. Wir hatten auch auf der Messe, jetzt bei den Führungskräften, da gab es tolle Gesellschaft mit tollen Ständen, mit allem technischen Schnickschnack, hatten wir jetzt nicht. Warum? Weil wir das Geld weitergeben. Das ist uns wichtiger. Was tun wir damit? Das eine ist Familiennothilfe, das heißt Familienpatenschaften. Wir haben gemerkt, dass die Patenschaften eine der stärksten Mittel sind, weil da langfristig Leute, Familien unterstützt werden. Ob es nun ganze Familien sind oder einzelne Kinder, sie bekommen regelmäßig Möglichkeiten. Das Geld kriegt allerdings nicht die Familie vor Ort, sondern es kriegt die Gemeinde, zu der sie gehören und die dann auch ein bisschen da und unterstützt. Warum machen wir das so? Wir haben die Erfahrung gemacht, in vielen Jahren sprechen wir es mit anderen Missionsgesellschaften ja auch ab. Es gibt so diese Situation, dass Menschen abhängig werden von Hilfe. Ich war vor einigen Jahren in der Nähe von Ramallah, das ist im Westjordanland, in einem Flüchtlingslager. Und ein Mitglied der palästinensischen Autonomiebehörde, ein Minister, hat uns dann da durchgeführt. Und dann hat er uns erzählt, dass die Leute seit 70 Jahren in den Welblichthütten leben. Finanziert von der UNO, von bestimmten Hilfswerken, auch aus Deutschland ganz viel. Die Menschen sind völlig abhängig. Die haben gar nicht die Energie. Es würde sich auch gar nicht zu lohnen, für sie zu arbeiten. Weil das, wenn sie was erarbeiten, dann würden sie aus dieser Hilfeleistung rausfallen. Das ist nicht das, was wir erreichen wollen, sondern wir möchten, dass die Menschen stark werden, dass sie ihr eigenes Leben führen können, dass sie selbstbestimmt werden, dass sie dass Familien ihre Kinder wieder selbst versorgen können, dass sie nicht ständig abhängig werden. Dieses, was man früher in den Missionen oft gemacht hat, dieses Reichschristentum, ne, dass Leute nur deswegen in die Gemeinden kommen, damit sie was bekommen, das wollen wir eben nicht, sondern wir stärken das, was selbst wachsen will. Da unterstützen wir zum Beispiel auch Selbstständigkeiten. Es gibt so Programme, wo wir kleine Farmen unterstützen, die dann irgendwo so eine Anschubfinanzierung kriegen, Mikrokredite, wo sie so Know-how bekommen, wo sie Schulungen bekommen und Anleitungen bekommen, wo sie sich gegenseitig unterstützen, wo sie Genossenschaften bilden. All das aus den Gemeinden heraus. Das ist eine Riesensache. Übrigens, das war in Deutschland auch mal so. Bloß dann irgendwann haben wir angefangen, Diakonie so in andere Werke auszugliedern, weil die das ja besser können. Und plötzlich ist das kein Thema mehr unserer Gemeinden. Das ist schade. Was tun wir noch mit den Spenden? Ja, also Mahlzeiten an Bedürftige, das machen wir nicht nur in Bayreuth, das machen wir vor allen Dingen auch in den Ländern. Und das sind Zehntausende Mahlzeiten, die da abgegeben werden, damit die Leute schlichtweg nicht verhungern. Also gerade in Moldau, wer da geflohen ist aus der Ukraine, der kann jetzt dort nicht arbeiten. Was sollen die da machen? Selbst die Moldauer haben ja kaum Arbeit. Das heißt, die müssen irgendwie versorgt werden. Da geben wir einen großen Teil hin. Genauso, wenn wir mal weitergehen mit der Folie. Solange man jung und stark und kräftig ist, ist das Leben noch halbwegs handelbar. Aber was macht man, wenn man in so einem Land alt wird? Wie kann man dort menschenwürdig leben, altern und vielleicht auch sterben? Und das ist auch, also es kommen nicht nur die jungen Familien rüber, zum Beispiel aus der Ukraine. Da kommen auch viele alte Menschen, deren Häuser zerstört sind, die keine Bleibe mehr haben. Wir kennen ja die Bilder aus dem Krieg. Was wir auch ganz wichtig machen, die nächste Folie bitte, das ist die Bildung fördern. Zum Beispiel Schulranzen, also Schulbücher, Hefte. Das sind eine ganze Reihe von Sachen. Ne? Die Gemeinden vor Ort starten Programme, so wie wir in die Jungscharbeit machen. So kommen dort die Kinder zum Beispiel, um Schularbeiten zu machen, um Hausaufgabenbetreuung zu haben, um einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu haben, weil das woanders gar nicht geht. Das gibt es in Deutschland auch. Mein jüngster Sohn arbeitet in Stadt Allendorf in so einem Projekt, Jumpers nennt sich das, Jugend mit Perspektive. Und dort machen sie genau das Gleiche in Deutschland für Kinder, die aus Familien kommen, wo das eben nicht der Fall ist. Gibt es hier auch. Aber hier ist es die Ausnahme. Dort ist es fast die Regel. Wir vergeben außerdem, ja, also Kinderbetreuung, nochmal weiter, Stipendien, also für Menschen, die begabt sind, die vielleicht auch noch mehr machen können, die vielleicht sogar studieren können oder eine Ausbildung als Handwerker machen können, aber sich das nicht leisten können. Wir haben ein Bildungssystem, was weitgehend kostenfrei ist. Die meisten Länder auf der Erde haben das nicht. Dort ist es ebenfalls so. Genauso haben wir, jetzt können wir einfach so ein bisschen weitergehen, Sommerfreizeiten für Kinder, für Familien auch. Hilfe zur Selbsthilfe, genau, das ist nochmal ein ganz wichtiges Projekt, dass wir sie unterstützen, kleine Selbstständigkeiten aufzubauen. Das nächste, Brennholz, Briketts, Decken. Wenn man das heute sagen würde, eine Briketts, wie ist denn da die CO2-Bilanz, interessiert dort keinen. Denn die wollen es wenigstens warm haben, dass sie nicht erfrieren. Gut, jetzt kommt der Sommer, jetzt ist langsam wieder, dass die Wege auch langsam wieder nicht mehr so verschlammt sind, wie noch vor ein paar Wochen. Aber das sind so ganz existenzielle Sachen, die wir uns kaum vorstellen können. Was wir gemacht haben, genau, Weihnachtspakete, aber nicht mit Spielzeug, sondern mit den Dingen, die die Leute wirklich gebraucht haben. Unsere geistliche Arbeit ist verbunden mit 388 Partnergemeinden. Also wir geben das in die Gemeinden, also wir unterstützen in der Regel nicht Leute direkt, sondern wir sprechen das ab mit unseren Gemeinden vor Ort, die wir auch regelmäßig besuchen, wo wir auch Schulungen halten. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir die Gemeinden vor Ort stärken. Wir haben auch eine Arbeit mit christlicher Literatur. Das geschieht dann aus unseren 12 Ländern heraus, auch übers Internet. Wir bieten Bibelkurse an. Das geht ja heute ganz toll mit Zoom, dort, wo die Möglichkeiten sind. Ansonsten verschicken wir das. Wir haben Seelsorgemöglichkeiten. Ja. Was wir allein in 2022 erlebt haben, dass es gut 3000, also fast 3500 Menschen neu in die Gemeinden gekommen sind, als Christen, nicht als Besucher. Also Menschen, die neu zu Jesus gefunden haben. Das ist wirklich gewaltig, finde ich. 104 LKWs, die wir geschickt haben in unsere Einsatzländer. Wir haben Spender von allen möglichen. Selbst die US Army hat uns im letzten Jahr Decken gespendet und solche Sachen. Das ist eine tolle Sache. Sachspenden, Möbel, Kleidung, Hygieneartikel für Frauen zum Beispiel ganz wichtig in solchen Ländern. Die Sterblichkeit unter Frauen und die Krankheitsrate ist besonders hoch, weil viele dieser Dinge fehlen. Ja. Im Moment ist eben auch der Krieg eine ganz besondere Herausforderung. Wir selbst haben Mitarbeiter vor Ort verloren, die im Krieg umgekommen sind, und trotzdem wird dort immer wieder viel gemacht, die bis in die Front fahren und dort auch Menschen herausholen und helfen. Das sollte Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Arbeit von Mission ohne Grenzen. Und ja, meine Aufgabe ist, diese Arbeit in Deutschland bekannt zu machen. Wir erleben immer wieder, wir haben ein tolles Land mit ganz vielen Organisationen. Ich war vor ein paar Tagen, habe ich so Kontakt mit einem gehabt, der hat gesagt, Mensch, das macht unsere Gemeinde auch, genau das, was ihr macht. Und wir haben da gerade Medizinprodukte gesammelt und in die Ukraine gefahren. Toll. Und obwohl das so viel ist, ist es immer noch viel zu wenig. Also wir brauchen Leute, die uns unterstützen, und brauchen Menschen, die dann auch spenden. Ich habe ein bisschen Material. Ich weiß, dass der Kuchen kann nur einmal aufgeteilt werden, und vielleicht unterstützen Sie schon jemanden, das ist okay. Aber falls Ihnen das Gott aufs Herz legt, dann freuen wir uns darüber, wenn Sie vielleicht direkt auch spenden. Wir haben auch eine Internetseite, www.missionohnegrenzen.de. Gut, kommen wir zu dem Teil, wofür ich natürlich auch da bin. Der biblische Teil. Ich habe Ihnen heute einen Text mitgebracht, der mich persönlich betrifft. Und zwar schon sehr, sehr lange. Ich lese uns das erstmal vor. Das Wort Gottes, inspiriert von dem Heiligen Geist, das Paulus uns aufgeschrieben hat, steht im 2. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, weil wir in der Bibel im Neuen Testament 2 erhaltene Paulusbriefe haben. Es gab mehr. Wir wissen, dass schon der erste Paulusbrief an die Korinther ein Antwortbrief war auf vorhergehende Korrespondenzen. Und wir wissen auch, dass die Gemeinden immer wieder geschaut haben, was davon, von diesen vielen Dingen, ist denn eigentlich Gottes Wort? Und sie haben erlebt, dass in bestimmten Schriften Gott durch seinen Geist gewirkt hat. Und im Laufe der Jahrzehnte sind dann diese Schriften zusammengeführt worden zum Neuen Testament. Also Paulus hat vieles andere auch geschrieben, aber das war anscheinend nicht Gottes Wort. Wir haben auch viele andere christliche Literatur, die auch gut zu lesen ist, aber es ist nicht Gottes Wort. Aber das hier, was wir haben, ist Gottes Wort, inspiriert durch seinen Geist. Gott möchte uns was dazu sagen. Ich lese uns den Text mal. 2. Korinther, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Fangen wir denn an, abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafel, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, das ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat zu seinen Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn wir uns das anschauen, diesen Text, ich reiße ihn ja ein bisschen aus dem Zusammenhang, ne? Da gibt es ja eine Vorgeschichte. Und vielleicht kennen Sie die Vorgeschichte. Und vielleicht wissen Sie, dass die Geschichte von Paulus mit den Korinthern eine durchaus umstrittene Geschichte war. So der erste Punkt von mir, wer sind eigentlich die Korinther? Die Korinther waren eine Gemeinde, mit der Paulus viel zu tun hatte, mit der er viel Korrespondenz hatte. Und das war eine Gemeinde, die nicht immer nett waren. Das soll es geben, ne, unter Christen. Schon mal erlebt, dass sie enttäuscht worden sind von einem Bruder oder einer Schwester? Auf der Konferenz habe ich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich bin noch nie so enttäuscht worden. Das können andere Menschen gar nicht als Leute, die aus der Gemeinde kommen. Da hat man besondere Erwartungen. Das ist Familie. Wenn die dann gemein sind, dann tut das weh. Dann tut das mehr weh. Jetzt könnte man fragen, darf das denn sein, dass Christen so sind? Ich finde nicht, ne? Das sollte nicht sein. Und wenn es nach mir ginge, dürfte sowas gar nicht in der Bibel stehen. Ich finde das nämlich peinlich. Ja. Ich würde es so machen wie die anderen Religionen oder wie andere religiöse Bücher. Ich würde nur die schönen Seiten beschreiben. Hagiographien nennt man das, so Heiligenbeschreibungen. Ne? Gibt es in allen Religionen. Die meisten Religionen arbeiten so. Aber interessanterweise finden wir in der Bibel von den ersten Seiten an Menschen, die gescheitert sind, Menschen, die Böses getan haben, Menschen, die zu Gott gehört haben und trotzdem in ihrem Leben viele dunkle Seiten hatten. Das zeigt mir, dass die Bibel sehr wahrhaftig ist. Und das zeigt mir, dass Gott uns damit auch signalisieren möchte. Ich kenne euch genau. Ich kenne euch genau. Ich weiß, wer ihr seid. Aber ich liebe euch. Wie hat mal jemand gesagt, die unheiligen Seiten der Heiligen sind dem Heiligen nicht peinlich. Das heißt nicht, dass wir das alles machen sollten. Und die Korinther, die hatten Dinge in ihrer Gemeinde, die waren so unaussprechlich, dass Paulus gesagt hat, das kennen ja selbst die Heiden nicht, also die Nichtchristen nicht. Die kaum Werte haben, selbst die sind beschämt, wenn sie euch angucken, was in eurer Mitte alles läuft. Das musste der Apostel Paulus denen sagen. Und in diesem Brief ist es aber auch so, dass Paulus sagt, das Ziel ist, diesen Menschen zurechtzubringen. Das Ziel ist nicht, ihn auszustoßen. Das Ziel ist, dass er wieder zurechtkommt. Dass er geliebt ist, dass er heil wird. Die Korinther waren Menschen, die sehr angefochten waren und die andere sehr anfechten konnten. Die Korinther waren Leute, die Paulus, und wir merken, dass wie er sich verteidigt, ne? Brauche ich einen Empfehlungsbrief von euch oder für euch? Wo man richtig merkt, sie haben Paulus als Person angegriffen. Sie haben ihn menschlich verletzt. Das steht hier drin. Und es ist Gott wichtig, dass wir das wissen. Das kann in der Gemeinde Jesu vorkommen. Wer sind die Korinther? Sie sind so ein bisschen wie wir, wenn man die Fassade und den Lack abblättert. Denn auch bei uns gibt es Beziehungen, die nicht mehr funktionieren, Eltern-Kind-Beziehungen, die irgendwann mal zerbrochen sind, Menschen, die lügen, Menschen, die schuldig geworden sind, Ehen, die kaputt gegangen sind. Das gibt es auch unter uns. Nicht, dass das Gott freut, aber er will uns sagen, ich kenne das, ich weiß das, wer du bist. Und genau deswegen ist unser Herr auf diese Welt gekommen. Und jetzt kommt hier ein sehr interessanter Satz. Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte zu diesem Text eine persönliche Beziehung. Ich bin vor nicht ganz 4 Jahrzehnten Christ geworden, ich war vorher Atheist. War dann mehrere Jahre in einer Gemeinde, die habe ich aus verschiedenen Gründen besucht, war aber kein Christ, bis Gott mich dort erreicht hat. Und dann relativ schnell ist mein Leben in eine Veränderung gekommen. Ich habe mich Gott hingegeben, habe angefangen zu predigen, habe angefangen, sein Wort weiterzugeben und die Gemeinde hat gesagt, dann solltest du das richtig machen und haben mich ausgesandt in eine Ausbildungsstätte. Und ich weiß noch, dass sie mir und meiner Frau zum Abschluss eine Bibel gegeben haben, großes Ding, heute weiß ich es zu schätzen, wegen der größeren Schrift. Deswegen habe ich auch mein iPad, man kann die Schrift großziehen, brauche ich nicht die Brille. Und da stand drin, ihr seid ein Brief Christi. Und ich habe damals überlegt, was meinen die eigentlich? Ich habe lange Zeit gebraucht, um das richtig zu verstehen. Denn es sagt etwas darüber aus, wer wir sind. Die Gemeinde ist, wie gesagt, nicht sehr weit von hier entfernt, eine kleine Gemeinde. Und als ich das erste Mal in diese Gemeinde kam, war der Raum deutlich kleiner als hier. Es stand dann hinter der Kanzel so ein Ofen. Das heißt, wenn man gepredigt hat im Winter, wow, das war eine Luft, die konnte man schneiden. Also wenn da jemand Tomaten hätte werfen wollen, die kämen gekocht zu mir an. Das war also, dann irgendwann haben wir gesagt, wir wollen ein neues Gemeindehaus bauen. Wir haben ja also einen Jugendbund gehabt von 30 Leuten. Könnt ihr euch das heute noch vorstellen? 30 Jugendliche und eine Kinderschar. Ne? Also das war die Babyboomer-Generation. Das gibt es fast in keiner Gemeinde mehr. Darf man sich auch keine Sorgen machen. Das ist einfach so. Rein demografisch gesehen gibt es das nicht mehr. Und wir haben dann ein Gebäude gebaut und haben uns damals so als jüngere Leute gedacht, naja, wenn das nicht in 3, 4 Jahren aus allen Nähten platzt, dann haben wir was falsch gemacht. Was haben wir tatsächlich erlebt? Wenn ich heute in die Gemeinde komme, sie ist immer noch da. Es sind etwa genauso viel wie damals, als ich sie verlassen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die immer in der Gemeinde sind, die also da geblieben sind in diesem kleinen Dorf, manchmal richtig traurig sind darüber. Weil sie ihre alten Träume noch im Kopf hatten. Was kann Gott alles machen? Was kann er alles erreichen? Und dann sehen sie, hier sind immer noch die 70, 80 Leute, die vor 35 Jahren da waren. Ist doch traurig, oder? Kann man so sagen, ja. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, wie gerade aus meinem Jugendbund so viele Leute gegangen sind in die Mission, in die Ausbildung, in Bibelschulen. Ganz normal in andere Gemeinden, weil ein Studium zu Ende war oder eine Ausbildung sie weitergeführt hat, weil es da wenig Arbeitsplätze gab. Und man heute sagen könnte, wir haben eine Missionarin in Brasilien, Peru. Wir haben Leute, die über das ganze Bundesgebiet verteilt sind, ganz viele Pastoren, christliche Sozialarbeiter, Psychologen. Also ganz, ganz viele Leute sind aus der Gemeinde gegangen. Und wenn ich das mal von meinem geistlichen Auge zusammenrechne, denn Gemeinde ist ja die Gemeinde, auch die unsichtbare Gemeinde. Nicht nur das, was wir vor Ort hier gerade sehen. Dann war die Gemeinde sehr erfolgreich. Dann waren die jährlichen Evangelisationen, die sie gemacht haben, nicht umsonst. Und wir, die rausgegangen sind, sind eigentlich ein Brief dieser Gemeinde. Wir sind gelesen worden von den Menschen. Und wenn wir es gut gemacht haben, haben wir wieder Briefe geschrieben und haben wir wieder dazu geholfen, dass andere Christen geworden sind, haben das weitergegeben. Vielleicht geht das ja Ihnen auch so. Ich weiß, die Gemeinde ist noch nicht so alt. Meine Gemeinde, aus der ich komme, ist schon über 100 Jahre alt. Sie sind ja im Prinzip noch relativ neu, noch relativ frisch, noch relativ jung. Und trotzdem haben Sie wahrscheinlich erlebt, dass Leute hierher gekommen sind und wieder weggezogen sind. Kennen Sie das? Ich habe das auch. Ich habe Gemeindegründung gemacht am Stadtrand von Berlin und war froh über jeden, der gekommen ist. Und das war so eine Zuzugsgemeinde, eine Familienphasengemeinde, wo nur junge Familien und nur Selbstständige waren oder Leute, die irgendwie von Siemens oder von anderen Firmen her versetzt worden sind. Und dann sind die plötzlich wieder wegversetzt worden. Und dann fehlten plötzlich mal 2 Erwachsene, 5 Kinder. Wenn Sie das ein paar Mal im Jahr erleben, dann kann das richtig deprimierend sein. Ich habe das jetzt erlebt in meiner Gemeinde in Hof, wo ich bis 2019 war. War ich jetzt vor kurzem mal wieder, habe gepredigt. Und die haben natürlich gelitten unter Corona, wie fast alle Gemeinden. Übrigens 30% Mitglieder- und Besucherschwund praktisch durch die Bank in allen Gemeinden. Bei manchen deutlich mehr. Also da ist was passiert. War in meiner Gemeinde auch so. Und viele habe ich nicht mehr gesehen, weil die inzwischen wieder ganz woanders hingezogen sind. Wo ich noch sagte, damals so als Pastor kann man ja strategisch so denken, ne? Denkt man immer, ja, den könntest du da einsetzen, den baust du zum Hauskreisleiter auf und so weiter. Ja, was wir Pastoren immer so denken, ne? Blödsinn alles. Jetzt sind sie ganz woanders. Und dort bringen sie Segen. Briefe Christi. Wer sind wir? Wir sind Menschen, die Gott prägen konnte, hoffentlich. Und die wieder andere prägen. Und das ist ja das, was Paulus sagt. Es geht da um einen Dienst. Der Dienst ist geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Das ist auch etwas, was, finde ich, unglaublich entlastet. Ich habe Kommunikation und Psychologie studiert, das heißt, und neben Theologie, klar, und Religionswissenschaft. Da ist man normalerweise gut ausgebildet. Aber ich habe gemerkt, anders als im Geschäftsleben, wo man einen Verkauf initiieren und steuern kann, einen Menschen zu Jesus zu führen, geht nicht. Sei denn durch den Heiligen Geist. Dass ein Mensch Gott abnimmt, ist ein Wunder. Das können wir nicht machen. Wir können Menschen dazu bringen, in eine Liste sich einzutragen. Wir können Menschen dazu bringen, dass sie sich taufen lassen. Wir können sie so manipulieren, dass sie alles Mögliche machen. Aber dass sie Jesus von ganzem Herzen ihr Leben geben, ist ein Wunder. Ein Wunder, das durch den Heiligen Geist geschieht, der uns erfüllt, uns leitet. Wir spüren das nicht immer, das mag sein, aber es ist ein Wunder. Und das ist das Letzte, wer ist Gott eigentlich? In diesem Text wird eins deutlich. Paulus schreibt, solches Vertrauen, hier Vers 4, haben wir durch Christus zu Gott. Als Theologe und als Sprachforscher könnte man sagen, das ist ein Dativus Instrumentalis. Also damit ist gemeint, dass Jesus das Mittel ist, dass wir überhaupt Vertrauen haben dürfen, dass wir es können. Durch Christus haben wir das Vertrauen zu Gott. Ohne ihn ging es gar nicht. Und vielleicht erinnern Sie sich an die Ich-Bin-Worte Jesu. Ego emi, ich bin. Ich alleine kann man auch übersetzen. Bin der Weg, bin die Wahrheit, bin das Leben, die Auferstehung und das Leben und so weiter. Paulus schreibt nicht, dass wir tüchtig geworden sind von uns selbst, dass wir uns das zurechnen können. Je nach Persönlichkeitsstruktur, nach Aufstellung, nach Art und Weise, wie wir aus unserer Familiengeschichte aufgewachsen sind, ob wir nun selbstbewusst sind, starke Persönlichkeiten oder eher schwache. Wir versuchen immer, etwas von dem Beifall zu erhaschen, den andere uns geben können. Das machen schon kleine Babys, schon die kleinen Kinder hier bei uns. Die machen das. Und der erste Reflex, den ein Baby hat, wenn sie hineinlachen in den Kinderwagen, was macht das Baby nach einer gewissen Zeit? Es lacht zurück. Ja. Es weiß noch gar nicht, was das bedeutet, aber das ist so, man versucht das zu imitieren und irgendwann versuchen die Kinder uns zu gefallen. Oh Papa, schau mal, ich bin auf dem Baum gekrabbelt. Ne? Papa, ich bin auf der Rutsche. Und dann soll der Papa ganz stolz sein oder die Mama. Wir wollen gefallen. Das ist normal. Und irgendwann können wir auch davon ausgehen, vielleicht, wir können was. Ja, wir können was. Gott hat uns viel mit Gaben gegeben. Aber dass wir tüchtig sind zu seinem Dienst, dass wir Menschen zu ihm führen können, das ist von ihm. Das ist etwas, was durch seinen Geist geschieht. Das ist von Gott. Von Gott ist, dass wir begabt sind. Von Gott ist, dass wir Vergebung bekommen. Von Gott ist, dass wir ein neues Leben bekommen. Von Gott ist, dass wir eines Tages, und wir werden alle sterben, dass wir auferstehen werden. Das ist von Gott. Wir haben das an Ostern gefeiert, die Auferstehung. Aber vorher war, dass Jesus mit uns gelebt hat. Vorher war, dass er mit uns gelitten hat. Vorher war, dass er geheilt hat. Vorher war, dass er verhaftet wurde, gepeinigt wurde, gekreuzigt wurde. Und dann ist er auferstanden. Und heute sitzt er zur Rechten Gottes, beten wir und bekennen das und wissen, dass wir bestehen können vor Gott, unserem Vater. Das ist ihm zu verdanken. Ihr seid ein Brief Christi. Und die Frage ist eigentlich, wie antworten wir mit unserem Leben? Und die Antwort mag unvollkommen sein, mit Rechtschreibfehlern. Da mag ein Komma falsch gesetzt sein in unserem Leben, vielleicht ein Tintenklecks drauf. Aber Gott möchte eine Antwort von uns. Denn wir sind tüchtig gemacht dazu. Wir können das. Amen.